Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch einladen, gemeinsam Gottes Wort aufzuschlagen, um heute den Predigttext zu lesen, damit wir gemeinsam sehen können, was Gott uns sagen möchte. Der Predigttext befindet sich in Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 24. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder der Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gemeinde des Herrn. Das Auge ist ein faszinierendes Organ. Es gibt kein Auge, das genau gleich ist wie ein anderes. Und es sieht auch bei jedem sehr schön aus. Die Farben sind so vielfältig. Aber faszinierender als das Aussehen ist die Funktion des Auges. Die Pupille passt sich mühelos zu jeder Lichtintensität an. Und es kann sogar anderen signalisieren, wie es dir persönlich geht. Die Linse, die sich hinter der Pupille befindet, sorgt dafür, dass du Sachen in Fokus rücken kannst oder dass du dich auf Sachen konzentrierst. Das Auge nimmt Informationen auf in Bildform, schärfer und schneller als jede Kamera, die es gibt. Und von allen Sinnesorganen deines Körpers gelangen rund 2,5 Millionen Nervenfasern ins Gehirn. Die Augen liefern davon 2 Millionen. Mein Ziel an diesem Morgen ist es, eure Augen erneut auf Christus zu richten. Dass wir wegschauen von den vergänglichen Angeboten dieser Welt und uns fokussieren einzig und allein auf Jesus. Ich habe unseren Text in zwei Teilen geteilt. Die Verse 19 bis 21, wo uns aufgefordert wird, dass wir einen Schatz sammeln und wo uns auch ein Kompass gegeben wird, nach dem wir uns richten können. Verse 22 und 24 wollen wir damit beschäftigen, die Karte unseres Herzens zu lesen. Und dann bekommen wir aber auch eine Voraussetzung, dass wir den Schatz bekommen, nach dem wir suchen. Zum ersten Punkt, sammel dir einen Schatz, aber richtig. Wir lesen die Verse 19 bis 20. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wir haben hier zwei Verse, die eigentlich genau das gleiche aussagen. Nur das eine ist in der negativen Form und das andere ist in der positiven Form. Aber was gleich auffällt, ist, dass wir nicht gewarnt werden, keinen Schatz zu sammeln, sondern dass wir einen Schatz sammeln sollen. Es sagt auch nicht, dass Schätze sammeln schlecht wäre oder sogar nicht christlich wäre. Vielmehr fordert uns es auf, einen Schatz zu suchen und es uns zu sammeln. Und der Grund dafür ist, weil unser menschliches Herz so geschaffen wurde. Unser Herz sucht immer nach etwas, das es stillt. Oder da ist eine unbegreifliche Sehnsucht, ein Wunsch, das erfüllt werden will. Und Gott hat uns als solche Wesen geschaffen. Dass wir tiefe Sehnsüchte spüren können. Alles ist, weil er selbst so ist. Er hat eine tiefe Sehnsucht und einen Wunsch, das er auch nur in sich selbst erfüllt und findet. Wir sehen das auch im Leben von Jesus Christus, dass es sein Ziel war, das Wohlgefallen seines Vaters zu tun und dass das seine Freude war. Das war die Lust seines Lebens. Das lesen wir in Psalm 40. Jesus sagt uns hier nicht nur, dass wir Schätze sammeln sollen, sondern wie wir unsere Schätze sammeln sollen. Und zwar richtig. Wir sollen es nicht hier auf Erden sammeln. Warum? Weil es alles vergeht. Es kann entweder zerstört werden oder gestohlen werden. Es ist vergänglich. Stattdessen sollen wir unseren Schatz im Himmel sammeln, wo es Ewigkeitswert hat, wo es nicht zerstört werden kann, noch gestohlen werden kann. Da ist es sicher, hier auf Erden ist es nicht sicher. Wir fragen uns vielleicht jetzt, okay, was für einen Schatz sammle ich? Oder wo sammle ich meinen Schatz? Wie kann ich unterscheiden zwischen, wo ich meinen Schatz sammle? Oder wie kann ich das prüfen? Um uns zu helfen, diese Frage zu beantworten, wollen wir uns ein bisschen auf die Schätze genauer eingehen und die ein bisschen identifizieren. Und der Grund, warum Jesus hier die Sprache von Geld oder Schätzen verwendet, ist nicht nur, weil das auf Geld bezieht. Weil, obwohl Schätze und Geld oder Reichtum ein Schatz sein kann, im praktischen Leben gibt es viele andere Bereiche, wo Geld tatsächlich auch eine Rolle spielt, um diese Wünsche und diesen Schatz zu bekommen. Die Schätze sind die Sachen, die in der jeweiligen Sammelstelle als wert gelten. Also was gilt als wertvoll hier auf Erden und was gilt als wertvoll im Himmel? Hier auf Erden sind es die Sachen, zusammengefasst, in denen wir Zeit, Energie und Geld investieren, um letzten Endes selbst glücklich zu sein. Wie Matthew Henry es beschreiben würde, wir dienen die Trinität dieser Welt, das lustvolle, säkulare Ich. Es beinhaltet, um ein paar Sachen aufzuzählen, Anerkennung, Gesundheit, Vergnügungen, Berühmtheit, Fähigkeiten und Erfolg. Der Schatz, der im Himmel ist, der Wert hat, ist Gott selbst. Er ist unser wertvollstes Gut. Und aus dem resultieren, ein paar Sachen aufzuzählen hier, Gottes Willen zu tun, Dienst an andere, Demut, Liebe, die guten Werke zu tun, die Christus für uns vorbereitet hat, Gott in allem zu verherrlichen. In der Lesung hatten wir zwei Listen, die uns dargestellt wurden. Die einen, die wir lassen sollen, und die andere, die wir nachstreben sollen. Das eine betrifft die Schätze hier auf Erden und das andere den Schatz im Himmel. Und diese zwei Verse, Verse 19 und 20, fordern dich heraus, deinen Schatz dort zu sammeln, wo du mit Garantie auch einen Mehrwert hast. Weil wenn es zerstört werden kann oder gestohlen wird, dann ist es komplett nutzlos. Dann war das Streben nach diesem Satz umsonst. Und ich gehe jetzt davon aus, dass jeder immer natürlich das Bessere sucht. Also wir suchen in unserem Text unseren Schatz im Himmel zu sammeln. Es wird keiner auf die Idee kommen, okay, wenn es im Himmel besser ist und hier auf Erden nicht so gut ist, dass ich dann doch auf die Erde investiere. Alle Entscheidungen unseres Lebens kommen letzten Endes zu diesem Kriterium. Was ist besser für mich? Und wo lohnt es sich, dass ich alles investiere? Aber wenn wir immer die bessere Entscheidung treffen, oder was besser ist für uns, warum treffen so viele Menschen in unserer Gesellschaft die schlechtere Entscheidung? Warum sind wir sogar so oft dazu geneigt, unseren Schatz hier auf Erden zu sammeln, statt in den Himmel? Ich meine, es würde keiner in ein Auto investieren, wo die Bremsen schon komplett kaputt sind und das Auto schon 300.000 Kilometer hinter sich hat. Es ist einfach ein wertloses Auto. Wenn wir in ein Auto investieren, dann suchen wir eins, das uns hoffentlich viele Jahre begleitet, ohne Probleme, was vielleicht auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Und wir wollen jetzt uns ein bisschen beschäftigen, diese Frage zu beantworten. Warum streben so viele Menschen danach, obwohl es besser ist, im Himmel ihren Schatz zu sammeln, ihren Schatz hier auf Erden zu sammeln? Und warum sind wir so oft abgelenkt und sammeln selber Schätze hier auf Erden? Jetzt mit dem Vers 21 folgt ein fundamentaler Grund, warum wir unseren Schatz im Himmel sammeln sollen. Das ist sozusagen der Kompass, der uns jetzt gegeben wird. Wir erkennen, dass es ein Grund ist, weil dieser Vers mit einem Denn beginnt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also es liefert uns jetzt einen Grund. Was der Vers sagt, ist, da wo du deinen Schatz sammeln wirst, da wo du das sammelst oder das als wertvoll hältst, wird auch der Ort sein, wo du deine Zeit, dein Geld und deine Energie investierst. Weil dein Herz dort ist. Und wenn dein Herz dort ist, sieht es das als das Beste, wo es sich investieren kann. Und wenn unser Herz irgendwo ist, dann wollen wir uns das Bestes geben. Wir wollen alle Zeit investieren, das Geld dort investieren, unsere Energie investieren, weil wenn wir nicht da sein wollen, wieso würden wir Sachen darin investieren? Also wo dein Schatz sich befindet, da wird auch dein Herz sein. Und was machen wir nicht alles für diese vergänglichen Dinge? Wir kaufen uns vielleicht nicht die neueste Mode, aber die von der letzten Saison. Wie viel Zeit investieren wir ins Planen von einem Urlaub? Oder wie oft treffen wir uns mit Freunden, um eine gute Zeit zu haben? Wie viel Zeit und Geld geben wir aus für die Gesundheit, Fitnessstudios oder nur die beste Ernährung zu haben? Wie viele Abende vergehen, wo wir Zeit vor dem Bildschirm verbringen? Ob Filme, Serien, Nachrichten oder YouTube, Insta oder Facebook. Wann ist die Anzahl an Arbeitsstunden erreicht? Letzten Endes sind es alles leere Zisternen, wo wir gehen, um irgendwo gestillt zu werden. Unser Herz will etwas und wir suchen es in die Sachen, aber wir bekommen es nicht. Wir alle haben verschiedene Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, dass wir eigentlich nach irdischen Dingen trachten, wo unser altes Ich immer wieder auftaucht und uns verführt, Sachen nachzujagen, wo wir unsere Zeit, Geld und Energie investieren. In Sachen, die keinen Ewigkeitswert haben. Und wenn du das in deinem Leben nicht siehst, dann schau mal auf deine Kontoauszüge. Nimm dir vielleicht eine halbe Stunde Zeit, wenn du dir das ersparen kannst, was wiederum aber auch viel über dich aussagt, und reflektier, wie du deine Zeit ausgibst. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich jetzt meinen Schatz im Himmel sammeln? Du merkst, okay, es gibt verschiedene Bereiche, wo ich es nicht mache und ich will es machen. Wie sammle ich meinen Schatz im Himmel? Oder anders formuliert, warum sammle ich so oft meinen Schatz hier auf Erden? Warum bin ich so dumm und mache den gleichen Fehler und investiere nicht im Himmel, sondern im Hier und Jetzt? Und zu der Antwort werden wir noch kommen. Was ich aber jetzt in unserem ersten Teil festhalten will, ist, dass so wie die Kompassnadel immer nach Norden zeigt, so zeigt der Schatz deines Herzens immer da, wo du deinen Schatz sammelst. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Also zum ersten Teil war die Aufforderung, einen Schatz zu sammeln. Nicht keinen Schatz zu sammeln, sondern einen Schatz zu sammeln. Aber wenn du ihn sammelst, dann sammel ihn richtig. Zum zweiten Teil ist die Karte deines Herzens lesen. Wir versuchen gerade noch die Frage von ganz am Anfang zu beantworten, warum wir offensichtlich die schlechte Entscheidung immer treffen, statt die bessere Entscheidung, unseren Schatz im Himmel zu sammeln. Und die Antwort, die wir bekommen, ist auf den ersten Blick nicht einfach zu verstehen. Und dazu lesen wir die Verse 22 bis 23. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzes Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Diese zwei Verse haben schon einige Fragen, die wir uns erstmal klären müssen und Begriffe, die wir vielleicht erklären müssen, um die biblische Sprache zu verstehen. Wie kann etwas das Licht spendet? Oder das, vielmehr, wie kann etwas das Licht aufnimmt, also dein Auge, so funktionieren, dass es Licht spendet? Das passt doch irgendwie nicht. Ich sehe Sachen mit meinen Augen. Es ist nicht, dass ich mit meinem Auge auf etwas leuchte. Was ist mit dem gesunden und mit dem bösen Auge gemeint? Und was ist mit dem Licht, das in jemand ist, das aber Finsternis ist? Auch wiederum irgendwie ein Widerspruch. Lass uns die Schritt für Schritt durchnehmen und ein bisschen verstehen. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Diese Aussage können wir tatsächlich auf zwei verschiedenen Weisen verstehen. Entweder funktioniert das Auge wie eine Taschenlampe, das auf etwas in uns leuchtet, dass wir das sehen können. Oder es leuchtet auf etwas draußen, damit wir das wahrnehmen können. Also die Lampe des Leibes sind die Augen. Also es kann auf zwei Weisen wirken. Der Teilsatz gibt es uns noch nicht klar, wie es gemeint ist. Heißt es, das, was ich schaue, bestimmt etwas von meinem Leib, oder ist es, etwas ist drinnen ist. Meine Augen zeigen, was drinnen ist. Was mit dem Bild aber hier oder mit dem Vergleich, was Jesus hier deutlich machen will, ist die Funktion. So wie Licht, wenn du in einen Raum kommst und einen Lichtschalter anmachst, Sachen besser sehen kannst, so soll auch das Auge funktionieren. Ein gutes Auge führt dazu, dass du besser sehen kannst. Wenn es Licht ist, wenn es hell ist oder wenn die Sonne aufgeht, kannst du viel weiter sehen, als wenn es nachts ist. Also so wie mit Licht man besser sehen kann, somit können wir mit einem Auge auch besser, mit einem guten Auge besser sehen. Und vielleicht ist vielleicht eine Frage, warum in Vers 19 und 20 hatten wir es vom Herz und jetzt spricht er vom Leib. Warum wird Leib hier verwendet anstatt Herz? Und das liegt daran, dass mit dem Leib viel mehr als nur der Bereich beinhaltet, wo unsere Sehnsüchte liegen, sondern der beinhaltet nämlich unser Denken oder unseren Verstand, welches unsere Emotionen leitet oder Leitung gibt. Also hier wird es immer vom ganzen Leib angesprochen. So wird dein ganzer Leib Licht sein, oder Vers 22, so wird dein ganzer Leib finster sein. Also es beinhaltet nicht nur das Herz, was die Augen beeinflusst, sondern auch das Denken und den Verstand. Also deine Augen sind irgendwie sehr eng verbunden mit deinem ganzen Sein. Jetzt ist noch die Frage zu klären, wie. Und das können wir sehen, indem wir das gute Auge und das böse Auge verstehen. Jesus verwendet hier zwei Wenn-Dann-Aussagen. Also diese stehen auch im Gegensatz zueinander. Das bedeutet, wenn das eine, also erstens ist, wenn dein Auge gut ist, dann wird es Licht sein. Wenn dein Auge böse ist, dann wird es Finsternis sein. So wie Licht und Finsternis Gegenteile sind, hier sind zwei Wenn-Dann-Aussagen, die im Gegensatz zueinander stehen. Was bedeutet hier das gute Auge? Also ich habe es direkt mit gut übersetzt. In Schlachter steht, wenn dein Auge lauter ist, in der Elberfelder einfältig. Was hat dieser Begriff in sich? Wortwörtlich beinhaltet dieser Begriff, frei zu sein von anderen Sachen oder ausgerichtet einzig und allein auf ein Ding. Wir können das in anderen Bibelstellen ausarbeiten, wo Einfalt vorkommt. Einfältig kommt tatsächlich nur in diesem Gleichnis vor. Aber wir haben andere Bibeltexte, wo Einfalt vorkommt. Wir lesen dazu Kolosser 3, 22. Kolosser 3, 22. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienereien und den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens. Und die andere Stelle ist Apostelgeschichte 2, 46. Apostelgeschichte 2, 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. In beiden Bereichen ist es zu dieses Ziel gestellt, ich will meinen Herrn dienen, so wie ich Christus diene, ohne jetzt gemischte Gefühle, ohne zu zeigen, ohne Augendienerei, ohne ihn hier zu zeigen, wie gut ich arbeite, aber ich arbeite eigentlich schlecht. Und Apostelgeschichte ist es einfach dieses Freisein. Uns hindert jetzt nicht, dass andere Leute uns vielleicht verfolgen oder was andere von uns denken. Wir sind einfältig im Herzen und beten Gott an. Also ein einfältiges Auge ist ein Auge, das klar sehen kann. So wie klares Wasser. Es ist nicht betrübt von etwas. Und darum vielleicht die Schlachter auch das Wort lauter verwendet. Ohne etwas anderes vermischt. Es ist nicht dreckig oder verschmutzt, dass man nicht mehr klar sehen kann. Es ist wie, wenn du für eine Person in einer Menschenmasse suchst und dann entdeckst du sie auf der anderen Seite. Und dein Auge ist fixiert auf diese Person. Bloß nicht aus den Augen verlieren. Die ganze Zeit durch die Menschenmasse, wo du hindurch gehst, bloß nicht irgendwie einen Kontakt verlieren. Du bist fixiert auf das eine. Dieses Auge weiß genau, wo es sich befindet. Es tappt nicht mehr rum im Dunkeln, sondern es sieht das Licht, so wie das Licht Klarheit gibt, kann dieses Auge ganz klar sehen. Dieses Auge sieht, wo es hingeht. Es führt dazu, dass du im Licht wandelst. Also deine Entscheidungen deines Lebens sind gemäß der Erkenntnis gestaltet. Du siehst Probleme, du erkennst Gefahren und du triffst dann Entscheidungen, die von dieser Erkenntnis gestaltet sind. Und zwar letzten Endes die Erkenntnis Gottes. Du bist dir bewusst, dass es die Ewigkeit gibt und du steuerst ein Leben hin, um Gemeinschaft mit diesem Licht zu haben. Der Glanz aller Herrlichkeit ist, das Strahlen aller Freiheit, das in atemberaubende Schönheit alles übertrifft. Dieses Auge sammelt seinen Schatz im Himmel. Das böse Auge, in Schlussfolgerung dazu, ist eins, das betrübt ist. Das ist wie das Wasser, das dreckig ist. Da kann man nicht mehr klar sehen, der Schlamm verschmutzt ist. Dieses Auge ist abgelenkt von allem herum. So wie in der Pilgerreise von John Bunyan, dieses Auge kommt an den Jahrmarkt der Eitelkeiten und weiß nicht, wo anzufangen. Hier gibt es ein Angebot, da gibt es was. Die Augen springen ständig hin und her und es verliert den Ziel komplett aus dem Augen. Dieses Auge weiß nicht, wo es lang gehen soll. Es ist blind und es führt dazu, dass es in Finsternis ist. Römer 1, Vers 21 beschreibt es uns ein bisschen klarer. Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihre Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und ihr verständiges Herz wurde verfinstert. Dieses Auge macht das, was Gott nicht gefällt, weil es blind ist. Es steuert eine Ewigkeit entgegen, wo es ewig für immer dunkel sein wird, wo jedes Schimmer an Freude, jedes Funkeln an Liebe, jedes Leuchten der Hoffnung entzogen sein wird. Also wir sehen, dass das Auge erleuchtet ist, das gute Auge erleuchtet ist und das böse Auge sich im Dunkeln befindet. Und interessanterweise beschreibt die Bibel selbst diesen Zusammenhang zwischen Herz und Auge. Und zwar, dass das Auge das Herz repräsentiert oder widerspiegelt. In Psalm 101, Vers 5, ist die Rede von ein stolzes Auge und ein hochmütiges Herz. In Psalm 36, 2 spricht Jesus von fehlender Gottesfurcht, weil Gottesfurcht des Herzens, weil keine Gottesfurcht für Augen sind. Sprüche 21, Vers 4 beschreibt uns auch wieder ein stolzes Auge und ein hochmütiges Herz. Und es sagt sogar, dass die Leuchte, ähnliche Sprache, was wir hier in Matthäus haben, der Gottlosen die Sünde ist. Also ein hochmütiges Auge erkennen wir nicht daran, indem wir lang genug drin schauen und gucken, ist es ein hochmütiges Auge oder nicht, sondern wir kennen es an dem Charakter der Person und die Handlungen der Person. Ein hochmütiges Auge ist eine hochmütige Person. Ihr Blick ist darauf gerichtet, besser dazustehen als alle, hinabzuschauen auf die anderen. Ich bin der Wichtigste hier. Wichtig hier festzuhalten ist, dass das Auge auf etwas gerichtet ist. Jetzt können wir diese Vergleiche aus das gute und das böse Auge ein bisschen mehr verbinden. Ein gutes Auge, das erleuchtet ist, weist hin auf ein Herz, das erleuchtet ist. Ein böses Auge, das in Finsternis ist, weist hin auf ein Herz, das böse ist und in Finsternis sich befindet. Daraus können wir jetzt ziehen, dass das, wonach du suchst, also auf das, was du deine Augen richtest, das widerspiegelt, was in deinem Inneren ist. Also auf was du dein Herz, deine Zeit, deine Energie, dein Geld setzt, das wird das sein, wie auch du dein Leben gestaltest und dein Herz widerspiegelt. Wenn du dein Leben gestaltest, dass du mehr Geld bekommst und immer die besten Bilder posten musst, oder dass du dein Leben einfach genießt und immer den einfachen Weg dir aussuchst, dann zeigt es, dass dein Herz auf Geld, Berühmtheit oder Anerkennung, Vergnügung und ein einfaches Leben gerichtet ist. Du sammelst dir letzten Endes deinen Schatz für das Hier und das Jetzt. Wenn du aber Zeit nimmst, um Menschen in Bedrängnis, in Not zu besuchen und zu helfen, mit Freude dein Geld ausgibst, um anderen zu helfen und nicht auf jeden Cent schaust, ob du es zurückbekommst, oder bloß nicht 1 Euro mehr vom Zehnten spenden. Wenn du der Sünde fliehst, wenn du deine Zeit ausnutzen ist und guckst, dass es gut investiert ist, dass es in Gottes Reich investiert ist, dann sammelst du dir Schätze im Himmel. Was Jesus von seinen Nachfolgern hier fragt, ist, wie wandelst du hier auf Erden? Mit deinen Augen fokussiert auf das Hier und Jetzt oder mit dem Blick auf die Ewigkeit? Und die Frage stellt er auch uns heute. Wie wandelst du? In Licht oder Finsternis? Und er sagt ganz klar, sammelt euch einen Schatz im Himmel. Um klar zu gehen, dass es keine dritte Option gibt, schließt Jesus mit Vers 23 noch mit einer Warnung ab. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Weil das Herz so betrügerisch ist, kann es sein, dass manche Menschen denken, dass sie in Licht wandeln. Aber in der Tat tun sie es nicht. Und der Grund ist, weil das, was sie machen, nach dem, was sie streben und all ihr Handeln, das widerspiegeln, was in ihrem Herzen ist. Und daher, wenn sie sagen, ich bin im Licht, aber wir an ihre Taten und wie sie ihre Zeit ein bisschen und Geld ein bisschen sehen, das passt irgendwie nicht ein, dann ist das, was sie behaupten, gar nicht wahr. Also ist der Zustand eigentlich, in dem sie sich befinden, viel schlimmer als das, dass einer einfach im Dunkeln rumtappt, der sein Problem gar nicht sieht. Weil diese Person denkt, sie haben kein Problem und suchen dafür keine Lösung. Es geht letzten Endes auch keiner zum Arzt, wenn er nicht krank ist oder wenn er nicht untersucht werden muss. Wir gehen bloß, wenn wir merken, dass irgendetwas nicht passt oder wir kontrolliert werden müssen. Und diese Warnung mit den zwei Zuständen des Herzens begründet Jesus dann mit Vers 24. Warum kann es nur zwei Zustände geben? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier steht nicht, du sollst nicht zwei Herren dienen, sondern du kannst es nicht. Der Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Dein Herz ist nicht in der Lage, zwei entgegengesetzte Sachen beides zu lieben. Entweder liebst du das eine und hasst das andere, oder du hängst dich an einem und wirst das andere verachten. Entweder wirst du dein Leben lang danach suchen, dein Glück hier auf Erden und in dich selbst zu finden, oder du wirst suchen, dein Glück von Gott erfüllt zu bekommen und in ihm zu finden. Und hier haben letzten Endes die Frage eigentlich geklärt. Warum tun Leute so oft das selbstverständlich Bessere nicht wählen, sondern das Schlechtere? Und zwar, indem du klar und deutlich deinen Blick von der Ewigkeit abwendest oder abgesetzt hast, siehst du nicht mehr das, was schön ist. Der Mensch kann entweder nur sein Ich sehen oder er sieht Gott. Und daher wird er sich immer nur für das eine entscheiden, was er sieht. Ich hoffe aber, dass jetzt niemand denkt, okay, dann muss ich jetzt einfach alle Kraft zusammenreißen diese Woche und meinen Schatz im Himmel sammeln. Weil ich hoffe, dass du auch gleichzeitig merkst, dass du gar nicht in der Lage bist, das zu machen und dass das, was eigentlich stattfinden muss, auf der Herzensebene stattfinden muss. Dass dein Fokus, dein Blick auf das Ziel gerichtet sein muss. Die Ewigkeit bei Gott. Wie bei jeder Schatzsuche markiert der X die Stelle. Ich habe am Anfang gesagt, dass es mein Ziel ist, eure Augen auf Christus zu richten. Und ich hoffe, dass, was ich bis jetzt gemacht habe, verglichen werden kann mit einem Neonlicht, das bunt und verlockend deine Augen gefesselt hat, aber jetzt langsam anfängt, Aussätze zu haben und immer wieder ausgeht. Und du merkst, das, auf was ich meine Augen gerichtet habe, hat keinen Ewigkeitswert. Das Licht kann mal ausgehen. Ich will vielmehr jetzt eure Augen auf die Ewigkeit fixieren. Auf die Wurzeln und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern, Jesus Christus selbst. Diese Verse befinden sich nämlich in der Bergpredigt von Jesus. Und hier wird Gottes Reich beschrieben und erklärt. Das alte Gebot wird aufgelöst und den Menschen gezeigt, das ist, was Gott von euch verlangt. Ein heiliges Leben. Gott wird als heilig dargestellt. Aber auch wie sie und Menschen unser Leben vor Gott führen sollen. Und Jesus weist gleichzeitig hin, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Wisst ihr, das Grundproblem ist, dass wir im Garten Eden das gute Auge für ein böses Auge ausgetauscht haben. Wir haben gedacht, es ist besser, dass wir selbst bestimmen, was gut und was böse ist. Wir wollen das, dass das Leben immer sich nur um uns dreht. Wir haben bevorzugt, in der Finsternis zu leben, statt in seinem Licht. Und weil wir in diesem Zustand tot waren, wie wir in Römer gelesen haben, verfinstert am Verstand, und wir gefangen waren und befreit sein mussten von dem Reich der Finsternis, wie wir in Kolosser 1, Vers 3 lesen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Darum musste das Licht dieser Welt in die Finsternis hineinkommen. Aber selbst da waren wir so stolz, dass wir das Licht nicht wollten. Und wir haben das Licht dieser Welt, der unser Leben ist, am Kreuz umgebracht. Und es wurde dunkel, als er seinen Kopf neigte und starb. Dann wurde er ins Grab gelegt und wir dachten, ihn losgeworden zu sein. Wir konnten weiter in unserer finsteren Freiheit leben. Aber 2 Tage später wurde die Finsternis für immer besiegt, weil die Dunkelheit dieser Erde das Licht dieser Welt nicht erhalten kann. Und als Jesus aus dem Grabe auferstand, mit aller Macht auch uns zu befreien, mit dieser gleichen Macht, die Jesus aus dem Toten auferweckt hat, und die am Anfang der Schöpfung sprach, es werde Licht, hat in unseren Herzen geleuchtet zum Lichtglanz der Herrlichkeit, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesus Christus. 2. Korinther 4,6. Es war aufgrund von dem, was am Kreuz geschah, dass unsere Blindheit hinweggenommen werden konnte und unsere Augen geöffnet wurden, dass wir klar seine Herrlichkeit sehen können und ihn als das Bessere sehen und danach streben können. Du kannst nur deinen Fokus auf die Ewigkeit setzen, wenn deine Augen dafür geöffnet wurden. Darum entscheiden sich so viele Menschen gegen das Offensichtliche, weil ihre Augen zu der Herrlichkeit Jesu Christi nicht geöffnet sind. Es ist ein Werk, das Gott an deinem Herzen tut. Also ist alle Anstrengung von einem selbst nutzlos. Das ist die erste und wichtigste Sicht, wie das Auge die Leuchte des Leibes ist. Indem du Christus als das Wertvollste siehst, als den Schatz, in dem Acker fällt und dafür bereit bist, alles aufzugeben. Indem deine geistlichen Augen zu seiner Herrlichkeit geöffnet wurden. Und das, auf was du deinen Fokus im Leben setzt und, das, was deine physischen Augen richtest, zeigt das, was in deinem Herzen ist. Wenn das stattgefunden hat, dann wirst du dich immer für das Bessere entscheiden und deinen Schatz immer im Himmel suchen. Und zwar Jesus selbst. Deine Ewigkeit steht fest. Das ist, wo dein Herz ist, weil das ist, wo dein Schatz ist. Dein Verstand und dein Denken lenken jetzt auch dein Handeln und deine Emotionen. Aber wie sieht es alltäglich aus in unserem Leben? Und hier kommt die andere Sicht, wie das Auge die Leuchte des Leibes ist. Was konsumierst du? Also die Sachen, auf denen du deinen Fokus richtest, dein physisches Auge richtest im Alltag, das beeinflusst dein Herz. Wie viele Filme schaue ich? Fernseher? Serien? Schaust du oder wie oft sitzen wir vom Computer oder zocken? Werbung durchblättern. Blick viel mehr in das Wort Jesus Christus. Blick viel mehr in die Nöte und die Bedrängnisse von anderen. Das beeinflusst dein Herz, das, was du konsumierst. Und dann wirst du wandeln im Licht, wie die Bibel es auch fordert. Darum lass unser Gebet sein, dass unsere Augen stets auf Christus gerichtet sind, damit 2. Korinther 3,18 eine Wahrheit in unserem Leben wird. Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Amen.